Herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel Schönthaler. Ich bin Coach, Trainer und psychologischer Berater und arbeite als freier Autor für das unabhängige Portal Frische Sicht. Dort spreche ich immer wieder mit verschiedenen Ansprechpartnern, zuletzt in einem Psychologie-Special, das sich rund um die aktuelle Pandemiesituation dreht, wo wir bestimmte Aspekte aus der Psychologie uns anschauen, warum sich bestimmte Dinge so verhalten, wie sie sich verhalten. Und da habe ich kürzlich das Buch Corona-Angst in die Hände bekommen, wo ich bereits den Dr. Hans-Joachim Marz bei mir im Gespräch hatte. Und heute darf ich den Aaron Psychol bei mir begrüßen. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke für die Anfrage. Ich freue mich, dass wir das Gespräch führen können.
Natürlich, Sie hatten gemeinsam mit Ihrem Vater, dem Dietmar Psychol und dem Dr. Marz, dieses Buch geschrieben. Sie selbst sind Gesundheits- und Rechtspsychologe mit Schwerpunkt auf Kommunikationsanalytik. Ist das richtig? Wie hat sich das ergeben, dieses Buch zu schreiben, Herr Psychol?
Ja, also im Prinzip, so in Kurzfassung gesagt, es gab eben jetzt dann jetzt in unserer Wahrnehmung, also in der Wahrnehmung meines Vaters und in der meinen, einige Aspekte, die jetzt in diesem auch gesellschaftlichen und global gesellschaftlichen Moment unserer Zeit einfach nicht adäquat oder auch teilweise überhaupt nicht beleuchtet wurden. Jetzt im Moment ist die Zeit, in der mehr oder weniger, naja, sagen wir mal, eine sehr breite Masse von Experten anfängt, sich zu irgendwas zu positionieren. Und da haben wir eben den Eindruck gehabt, nun, also die Psychologie findet hier unangemessenerweise nicht so ganz recht ihren Platz. Denn es ist jetzt nicht so, dass der Psychologe im Allgemeinen auskunftsfähig zu, weiß ich nicht, der Virologie ist oder Vergleichbares, aber er ist eben insbesondere dazu aussagefähig, was verschiedene Dinge mit dem geistigen Wohlbefinden und mit den, also der Psychopathologie sozusagen dann anstellt. Und das ist eine sehr, also gewichtige Komponente auch für die Frage, also wenn ich da jetzt mal die Frau Merkel zitieren darf, wir schaffen das. Das ist natürlich mal so eine Forderung, aber eine Grundlage dafür ist, dass man sich eben auch mit dieser Disziplin befasst. Das haben wir dann also als nicht so gegeben betrachtet und haben uns dann auch auf die Suche gemacht nach Co-Autoren, weil uns klar war, dass es wichtig ist, dass man hier also eine gewisse Breite herstellen kann. Und dann ist das erstmal so im Raum gestanden und dann irgendwann hatte der Herr Marz bei uns dann wiederum sozusagen dann rückangefragt, weil er dann also mit dem Verlag da in Besprechungen war und dann hat sich das dann so zusammen ergeben. Das heißt, das war also irgendwie ein Synergieeffekt aus allen Beteiligten. Ja.
Sehr spannend. Ich habe auch gelesen, dass Sie für die Bundesregierung arbeiten oder gearbeitet haben und da verschiedene kommunikationsanalytische Aspekte beigetragen haben. Steht es nicht in einem Konflikt, so wie jetzt aktuell gerade hier jetzt die Positionierung besteht zu dem Thema der psychologischen Aspekte?
Ja, also nicht spezifisch für die Bundesregierung, sondern eben für verschiedene Landes- und Bundesbehörden im Lauf der Zeit durch also verschiedene Fach- und Sachausbildungen und Fortbildungen. Das ist, so wie ich das erlebe, auch nicht im Konflikt. Also renne ja jetzt nicht per se durch die Gegend und sagt, die Bundesregierung ist, weiß ich nicht, was auch immer sie ist. Also ich denke, die Bundesregierung ist vieles, aber es ist wahrscheinlich jetzt auch nicht meine Expertise, das jetzt zu bewerten. Also so wie ich meinen Beruf verstehe, ist vermutlich sowieso meine Aufgabe ähnlich, eh irgendwas zu bewerten. Deswegen würde ich mal sagen, es steht dann erstmal nicht im Konflikt. Und mit Verlaub gesprochen, wenn jetzt also aus dieser wissenschaftlichen Perspektive, in meinem Fall der Kommunikation, sich da jemand auf die Füße getreten fühlt, dann ist das aus meiner professionellen Erfahrung eher mal ein Hinweis darauf, dass wir uns da tatsächlich drüber unterhalten müssen. Von daher, ja, also glaube ich nicht, dass das also so ein enormes Konfliktpotenzial birgt. Ja.
Ja, sehr schön. Sehe ich ähnlich in dem Fall. Was hat sich denn da im Rahmen Ihrer Schreibtätigkeit für das Buch an Erkenntnissen ergeben, die Sie aus der Kommunikationspsychologie heranziehen können für das, was wir gerade in dem Kontext der Maßnahmen erleben?
Ja, das ist eine sehr weit gefasste Frage. Ich versuche das mal auf ein paar wesentliche Punkte runterzubrechen. Also zu Beginn muss man sich vielleicht erstmal überlegen, warum sollte man sich jetzt dann überhaupt mit den Wirkungen auf Kommunikation beschäftigen. Kommunikation ist halt nun mal was Handelsübliches, was Triviales, was der Mensch mehr oder weniger ständig und unbefangen tut. Eben eine der Dinge, die er als allererstes lernt überhaupt. In vielen Fällen auch lange, bevor dann viele motorische Fähigkeiten erlernt werden, also auch dann schon vorgestellt zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Handtätigkeiten oder Fähigkeiten oder auch dem Spiel oder sonst was. Das heißt, das ist eine sehr zentrale Entwicklungskomponente in unserem Leben. Das heißt also, es gibt überhaupt erstmal den Anspruch jetzt, also selbst wenn wir das ja vielleicht als trivial und sozusagen als sehr alltäglich empfinden mögen, dem ein gewisses Gewicht zu geben, ähnlich wie jetzt dann, wenn man mal zum Beispiel bettlägerisch ist und gar nicht jetzt durch die Gegend laufen kann, bemerkt man, wie qualitativ das tatsächlich ist, dass man durch die Gegend laufen kann, ne? Und wie wertvoll und wie wichtig. Und entsprechend ist natürlich jetzt hier auch in der Perspektive, die ich anwende, eben im Prinzip betrachte ich das sozusagen auf so einem Niveau und sage, ja gut, also die Maßnahmen, das, also sagen wir mal, isoliert sein, das gemeinsam einsam sein oder sonstige polemische Perspektiven auf das Thema, die führen halt insgesamt dazu, dass man also in diesen Bereich der Kommunikation sich zurückzieht, und das hat zum Effekt, also als ganz großen Effekt, den Effekt der Desozialisation, das heißt also, die gegenteilige Entwicklung dessen, was wir in unserer Kindheit eben erlernen. Wir erlernen in unserer Kindheit auf unterschiedlichen Arten und Weisen, gut und schlecht, wie wir mit dieser Gesellschaft reden müssen, sage ich mal. Das heißt also, wir lernen die verschiedenen Rollen kennen, wir lernen die verschiedenen Spielregeln kennen, wir lernen kennen, wann ist welches Ausdrucksverhalten angemessen oder unangemessen, was kann ich mit welchem Verhalten erreichen. Und das wird jetzt im Prinzip runterreduziert auf ja, sehr pragmatische Kommunikation. Das heißt also, es wird sehr digitalisiert, also digitalisiert jetzt teilweise sogar auch. Ich meine, klar, wir sind jetzt also länderübergreifend im Gespräch. Das ist jetzt dann nicht so einfach, sich da tatsächlich live zu treffen, aber es wird auch digitalisiert, jetzt nicht nur in der Frage der Technik, sondern in der Frage, ob jetzt rein nur sachliche Informationen ausgetauscht werden oder eben auch dann Gefühle. Und Gefühle insbesondere als Primärfunktion sind eben Teil der nonverbalen Kommunikation. Das heißt, zwar kann ich sagen, dass ich sie gern habe, aber wenn ich jetzt das nicht glaubhaft machen kann durch meinen Ausdruck und durch mein proxemisches, also mein Körperdistanzverhalten zu ihnen, dann ist es im Zweifel eben unauthentisch. Und das sind natürlich durch jetzt hier sogenannte Social Distancing Maßnahmen und eben das Verhüllen des Gesichtsbereiches gehen da doch sehr viele Informationen verloren, was ich prinzipiell als sehr kritisch sehe, denn darin steckt auch eine Form der Meinungsfreiheit, darin steckt auch eine Form der freien Entwicklung, was also im Sinne aller Grund- und teilweise Menschenrechte sagen wir mal, mit viel Mühe entwickelt wurde in den letzten sage ich mal, Jahrzehnten, / Jahrhunderten. Das ist also eine sehr qualvolle Entwicklung gewesen, die für sehr viele Leute dann auch tatsächlich leiden mussten auf ihre Art und Weise. Und da sehe ich jetzt also den Anspruch, das aufrechtzuerhalten tatsächlich. Das heißt also, ein wesentlicher Effekt ist Desozialisierung. Ein anderer Effekt, den ich jetzt da auch wahrnehme, ist natürlich, also ich sage jetzt mal, eine Depression im wörtlichsten Sinne, also ein Niederdrücken, ne? Und das empfinde ich und nehme ich auch professionell wahr, auch dann in unseren Praxen, in denen wir arbeiten und auch in allen anderen Tätigkeiten, dass diese Depression auch viel damit zu tun hat, dass die Möglichkeit, darüber zu kommunizieren, genommen wird. Nicht nur jetzt deswegen, weil man dann auch sich verhüllen muss, sondern auch deswegen, weil natürlich diese Gesamtisolationstendenz und die Spaltung der Gesellschaft dazu beitragen. Und auch das wieder macht sich fest daran, dass man nur noch versucht, sachliche und pragmatische Informationen auszutauschen, zu denen ohnehin ja die Hälfte der Leute keine wirklichen Informationen hat und also einfach nur unterschiedliche Quellen und unterschiedlich tiefes Verständnis dazu. Und das führt halt zu nichts. Man kann diese Art von sachlicher Uneinigkeit nicht auflösen, wenn man die Beziehungskomponente ignoriert.
Kommunizieren wir denn gerade überhaupt noch sachlich rein inhaltsbezogen? Weil gefühlt ist es ja so, mit den Informationen, mit denen wir gefüttert werden, erleben, tue ich es persönlich ziemlich anders.
Ja, nee, das ist richtig. Da muss man unterscheiden. Natürlich das Bedürfnis auf der Beziehungsebene, also auf einer emotionalen Ebene zu kommunizieren, das ist ja gleich groß, vielleicht sogar tendenziell größer, weil es im Alltag eben fehlt. Aber die Möglichkeit, das zu tun, wird eben da jetzt, sagen wir mal, torpediert, mit dem Ergebnis, dass wir zwar versuchen, das zu tun, aber im Prinzip führen wir die Beziehung nur wieder zu uns selbst. Das ist also jetzt ein Anknüpfungspunkt an den Teil vom Kollegen Mahns. Das ist im Prinzip ein narzisstisches Wesen, was dazu führt, dass man das dann eben, wenn ich es schon nicht mit anderen kann, dann führe ich die Beziehung halt mit mir. Und das steigert sich natürlich rein. So im Ergebnis habe ich dann die Situation, dass ich sage, ja gut, ich habe jetzt, weiß ich nicht, meine 800 Informationen zu dieser aktuellen gesellschaftlichen Lage. Und da ich ja keine beziehungsfähigen, sagen wir mal, Gesprächspartner finde, beziehungsweise nur eben sehr einseitig, führt das dann im Gespräch dazu, dass ich zwar die sachliche Ebene bevorzuge und sachliche Informationen austausche, aber eben mit dem Bedürfnis nach einer Emotions- und Beziehungskultur, die sich aber halt an mich selber knüpft und nicht an den Gegenüber. Das heißt also, ich schalte die Fähigkeit ab, zu sagen, ja gut, ich kann ja deinen Punkt verstehen, ich finde das auch angemessen, dass du da irgendwo Angst hast und das kann ich nachvollziehen. Das ist überhaupt nicht mehr der Gegenstand der Kommunikation. Das heißt, ich sehe zum Beispiel, ja, das ist jetzt, also sind total einverstanden oder sowas. Das interessiert mich aber überhaupt nicht mehr, sondern ich sage halt mein Programm und dann friss oder stirb, weil wehe dir, es ist nicht genau meine Perspektive. Das ist natürlich immer schon auch eine Art, Diskussionen zu führen, aber je stärker jetzt diese Primärfunktionen der Kommunikation eingeschränkt sind, desto eher weicht man eben darauf aus. Mit dem Ergebnis, dass man im Prinzip kommuniziert, wie jemand, der professionell nicht Beziehung führen soll. Das heißt also, die Art der Kommunikation weicht jetzt also der Art von Kommunikation, die sehr professionelle und distanzierte Rollen zueinander haben, also beispielsweise jetzt zwischen Polizei und Zivilist. Da ist überhaupt nicht der Anspruch, dass man jetzt großartig Beziehungsebenen aufbaut. Das funktioniert nicht. Wenn man das anfängt, hat man ein Problem. So werden ja dann ab und zu mal in persönlichen Erfahrungen manche Polizeibeamte als sehr warm empfunden. Nicht deswegen, weil sie jetzt für sich genommen jemanden mit irgendwas durchgehen lassen. Das ist gar nicht das Kriterium, sondern weil sie sich darauf einlassen, dass das eine Person ist, weil sie sich darauf einlassen, dass das ein Mensch mit einer Geschichte, einem Schicksal, einem Problem ist. Und dann also eher versuchen zu beraten, als dann also irgendwie zu bestrafen, was übrigens nicht die Aufgabe der Polizei ist, logischerweise. Und je kälter und distanzierter und, sagen wir mal, maskierter das Ganze wird, desto unwahrscheinlicher wird es. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich mit einem SEK-Beamten mit Sturmhaube ein emotional also affektiertes Beziehungsbindegespräch führen kann. Egal in welchem Umstand. Ja, das heißt also, hier sehen wir auch das Extrem jetzt mal sehr natürlich plakativ als Beispiel formuliert. Aber im Prinzip weicht eben Kommunikation, je mehr man sich dann aus dieser Primärfunktion zurückzieht, eben immer mehr dieser Sachfunktion, was manchmal sinnvoll ist, aber in der Masse überhaupt nicht sinnvoll ist und dazu führt, dass man sich desozialisiert, sich zurückzieht und nur noch an sich selbst anknüpft, was meistens toxisch ist, so leid es mir tut.
Jetzt haben Sie gerade das Beispiel genannt mit dem SEK-Beamten, der vermummt ist. Da ist es ja meines Wissens ja gewünscht, dass genau dieser Effekt eintritt. Das heißt, wenn der mit irgendjemandem verhandelt, der jetzt gerade eine Bank überfallen hat, dann nimmt man eben diesen Anteil der Kommunikation, um eben hier mit bestimmten Mitteln zu arbeiten und den Menschen zu beeinflussen. Welchen Effekt hat das jetzt aber auf uns als normalen Menschen beziehungsweise auf die Bevölkerung, wenn jetzt jeder auf einmal maskiert rumläuft?
Ja gut, also da ist es jetzt vielleicht nochmal der Fairness halber zu differenzieren. Also sagen wir mal, der SEK-Beamte oder vergleichbare, völlig egal, Beamte, der jetzt also in der Verbummung ist, der ist also eher nicht dazu da zu verhandeln, sondern der ist dazu da zu intervenieren. Das heißt also, wenn der tatsächlich tätig wird, ist da wahrscheinlich relativ wenig Gespräch. Und wenn überhaupt, dann nur ein sehr imperatives. Aber es gibt natürlich die Verhandler sozusagen, ja, wie man es ja dann vielleicht auch so aus irgendwelchen Hollywood-Produktionen kennt. Und die tun ja gerade das Gegenteil. Ja, die rufen dann da an und also sagen, ich bin der Carlo und hör mal zu, jetzt, was ist hier los? Ja klar, ich verstehe das alles. Der versucht ja dann zu binden. Das ist ja dann der Plan, um nämlich da also tatsächlich dann vielleicht auch rauszufinden, ist das hier also eine Affektregulationsproblematik, ist das geplant oder was ist eigentlich da dahinter? Das heißt also, der versucht gerade das Gegenteil, der versucht sich sichtbar zu machen, der versucht Beziehungen zu führen. Das heißt also, hier sieht man auch natürlich, das wird auch, ja, wenn es geht, instrumentalisiert.
Was jetzt das heißt, der könnte das gar nicht machen, dieses Verhandeln, wenn er nicht die emotionale Ebene benutzen würde, also sprich sichtbar wäre.
Ja, das können Sie ja sich für sich überlegen, wenn Sie mal in so eine Lage kämen, dass jetzt, also weiß ich nicht, die Polizei vor Ihrer Tür steht Wann sind Sie eher bereit aufzumachen, wenn jetzt da also die Leute mit dem Sturmbock stehen und also mit scharfen Waffen und rumschreien und gegen die Tür hämmern? Oder wenn dann davor einer steht, der sagt, oh, jetzt also hör mal zu, wir können das ja alles klären, jetzt muss man aber erstmal hier die Situation auflösen. Das sind ja schon sehr grundsätzlich unterschiedliche Situationen. Das heißt also, natürlich, das sind zwei sehr konkrete Mechanismen, die Primärfunktion zu wecken, um Einsicht zu erzeugen, beziehungsweise ja, wie jetzt auch in der Rechtslogik von Staaten wie zum Beispiel in Deutschland, jemanden dazu zu bewegen, sein Vorhaben fallen zu lassen. Das ist natürlich ein Rechtsgut, solange eine Tat noch nicht geschehen ist, beispielsweise dann, was weiß ich, der Mord oder was auch immer, solange ist sie eben auch noch nicht als das zu behandeln. Das heißt, also es kann immer sein, dass es lässt. Ne? Das ist der Grund im Prinzip, warum man jetzt auch ethisch, also zumindest soweit ich das noch aktuell weiß, im Rahmen deutscher Gesetzgebung also auch entführte Flugzeuge nicht vom Himmel schießen darf. Weil es kann ja sein, dass er es lässt, was weiß ich, oder bewusstlos wird oder Gott in ihn fährt oder was weiß ich. Es kann also viele, viele Gründe geben, weswegen er von seinem Vorhaben ablässt. Das ist also ein Motiv. Und das andere Motiv ist natürlich einfach Angst machen. Ja, das ist dann also jetzt auch, wenn wir gerade bei der Luftwaffe bleiben, natürlich genau das, was dann im Prinzip das Standardprotokoll ist. Das heißt, es werden also Kampfflugzeuge losgeschickt, die gehen dann in Sichtkontakt, gucken, ob der irgendwie noch oder wer das überhaupt ist, der das Flugzeug sozusagen dann gerade führt, und also machen auf sich aufmerksam, auch mit Warnschüssen und vergleichbar. Und wenn das nicht reicht, ja gut, wenn Angst nicht reicht sozusagen, dann ist er vielleicht nicht mehr zu bewegen. Und dann gibt es natürlich dann auch jetzt dann in anderen Staaten dann auch bis hin zu dem Punkt, dass man sagt, ja gut, dann holen wir ihn halt runter. Und das ist dann entsprechend dann das SEK oder Vergleichbares, was sich den Zugang halt dann schafft. Das heißt also, das sind eben zwei sehr, sehr unterschiedliche Prinzipien. Und wenn wir uns klar machen, dass jetzt also die Maskierung, das sich nicht kenntlich zeigen, seine eigenen Motive nicht transparent machen, die Primärfunktion nicht zu bedienen, eher mit Angst zu tun hat, dann brauchen wir uns natürlich nicht wundern, dass wir also in einem Angstzyklus festsitzen. Ja, das heißt also natürlich, das ist jetzt extrem dargestellt, ich sehe ja jetzt Ihr Gesicht auch ohne Maske. Trotzdem sind wir ja nicht voreinander. Das heißt also, ich sehe einen wesentlichen Teil der Gesamtkommunikation nicht. Das heißt also, ich kann jetzt also auch schwer Auskunft darüber geben, ob Sie mich jetzt unheimlich sympathisch finden oder nicht, weil einfach dazu die Ganzheit fehlt. Und das ist natürlich in der alltäglichen Kommunikation ein Problem. Das heißt also nicht nur, dass ich also auch auf alle höflichen und gelogenen mimischen Spiele verzichten muss, sondern eben auch auf die authentischen, auf die ehrlichen. Auch viele reagieren natürlich nicht auf das, was ich mache. Das heißt also, man kommt, egal wie lange man das jetzt hier macht, immer wieder in die Kollision, dass man lächelt, aber jemand sieht es nicht, weil es ist vielleicht kein authentisches Lachen, sondern nur ein höfliches Lächeln oder ein beschämtes Lächeln oder ein ironisches Lächeln. Es gibt sehr viele Varianten davon, die nicht immer gleichzeitig sozusagen mit diesem Klischee der Augenfalten eines authentischen Lachens einhergehen müssen. Und zack ist die Information weg, mit dem Ergebnis, dass die Art der Kommunikation Sekundärfunktion Kommunikation ist. Und das heißt, ich kann sehr oft nicht wirklich zum Ausdruck bringen, was ich denke. Ich kann sehr oft auch meine Angst tatsächlich nicht wirklich zum Ausdruck bringen, meine Sorge nicht zum Ausdruck bringen und bin darauf zurückgeworfen, ich muss mich jetzt auf den Profi in mir verlassen. Und natürlich gelingt das manchen, das ist mir schon klar. Aber der Masse gelingt es natürlich schwer, weil woher soll man es denn wissen? Woher soll man es gelernt haben? Also ich habe auch dann, also in der Realpraxis, mit der gesamten Breite der Gesellschaft zu tun. Und der kleinste Teil davon ist überhaupt jemals dazu, also, sage ich mal, ausgebildet worden oder hat sich selber dazu befähigt, also diese Art von Kommunikation führen zu können und damit also stilistisch zu ersetzen, was in der Primärfunktion kommunizierbar wäre. Das setzt auch ein hohes Maß an Reflexion voraus und gleichzeitig aber eben auch an, sage ich mal, mindestens rhetorische Begabung. Vielleicht ist nicht unheimlich viel Training, aber irgendeine Art von Begabung. Und das ist natürlich, mit Verlaub gesprochen, für den Arsch. Wir können jetzt also aufgrund dieser Situation nicht unsere gesellschaftlichen und sozialen Bande ersetzen mit also einigen wenigen, die dazu in der Lage sind, so eine Kommunikation dann ersatzweise zu führen. Das ist völlig utopisch.
Jetzt habe ich gerade ein Beispiel, einen Bericht auf unserem Presseportal gelesen von der Demonstration in Kassel, die kürzlich war, ich weiß nicht, ob es dieses oder letztes Wochenende war, wo, da habe ich gerade so ein Beispiel präsent, wo eben Menschen, die an dieser Demonstration teilgenommen haben, in einem Hotel übernachtet haben, mit entsprechenden Gesundheits-, wie sagt man denn, mit Maskenbefreiungen in diesem Hotel übernachtet haben, es dann dort zahlreiche Kommunikationskonflikte gab aufgrund von eben Auflagen, die mit den Masken da sind und den Befreiungen. Dann ist irgendwann bei der Abreise dann die Polizei vor der Tür gestanden, die dann ja eben gerufen wurde, weil es eben da Konflikte gab, die geklärt werden sollten. Inwiefern trägt denn jetzt sowas dazu bei, dass überhaupt solche Konflikte, die hier auf einmal dann entstehen durch diese Veränderung der Kommunikation, dass die entschärft werden können? Weil da stehen ja dann unter Umständen sich Menschen gegenüber, die beide verhüllt sind im Gesicht und eben ein Großteil dieser Mimik eben wegfällt und damit ja der nonverbalen Kommunikation, die ja eigentlich dazu notwendig ist, um zu deeskalieren. Also ich sehe eben viele Beispiele, wo vielleicht mit der Intention zu deeskalieren es trotzdem schwierig ist, dieses Ziel zu erreichen, weil, soweit meine Interpretation, eben ein Großteil der Kommunikation nicht zur Verfügung steht. Würden Sie das so sehen und was, wie kann man das, wie ist da Ihre Sichtweise dazu?
Ja, gut, das ist natürlich, da wird es schon ein bisschen komplexer, weil wir bemerken jetzt, wenn wir uns jetzt vorstellen, also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, es bezieht sich jetzt darauf, dass also im Prinzip die Polizei da ist und die Leute vor Ort sind, aber die Kommunikation nicht gelingt, sodass man also nicht zu einer Deeskalation führen kann. Ja.
Richtig.
Gut, das ist natürlich jetzt genau dieses Problem. Ich meine, also in der Polizeiausbildung gibt es viele, viele, viele Dinge, die gelernt werden, mehr als man so vermutlich meint. Und ein Teil davon ist natürlich auch ein konditionierender Teil. Das heißt also, es gibt selbstverständlich dann eben auch Ausbildungszusammenhänge, in denen auch aus Selbstschutzperspektive und Vergleichbarem natürlich genau diese Situation ja, trainiert wird, teilweise auch über Situationstrainings, in denen eben ja, mit Hooligans oder Vergleichbaren, zumindest angenommenen, Gefahrensituationen abgearbeitet werden, mit dem Ergebnis, dass also schon also in der breiten Masse eine Konditionierung darauf herrscht, eben auch auf, ja, sage ich mal, vermummte Personen skeptisch zu reagieren, sage ich jetzt mal. Ne? Und natürlich gibt es dann eben auch diesen Konflikt zwischen also der Einhaltung und der Bewahrung irgendwelcher Verordnungen und Regeln und Gesetze und was es noch so geben mag und aber eben auch diesen ja, Feingefühl der Verhältnismäßigkeit und alledem. Das ist also sowieso eine sehr komplizierte Situation. Ich denke, nicht eine unlösbare, wenn ich ehrlich bin, aber eine doch auch letztendlich komplizierte. Gleichzeitig auf der anderen Seite ist ja im Prinzip dasselbe. Diese, was jetzt immer wieder auch in irgendwelchen Internetvideos rumgeistert, kurze Standing Ovation, wenn halt dann Polizeibeamte den Helm abnehmen. Darin steckt natürlich also auch klar eine Symbolwirkung von wegen, ja gut, also jetzt Riot Patrol, wir nehmen halt den Helm ab. Das heißt also, weiß ich nicht, wir vertrauen euch ein bisschen oder irgendwie so, dass ihr uns jetzt nicht gleich Steine an den Kopf schmeißt. Das ist natürlich eine Maßnahme zu der Eskalation, die auch sozusagen den Selbstschutz konterkariert auf eine gewisse Art und Weise, also ein bisschen hemmt vielleicht oder zurückstellt. Aber natürlich ein wesentliches Merkmal ist, dass man denen ja dann im besten Fall auch ansieht, dass man denen eben keine Steine an den Kopf werfen soll und muss, weil sie jetzt nicht so besonders gefährlich sind und nicht versteckt sind in irgendwelchen verspiegelten Scheiben oder verzerrt sind oder sonst was. Das heißt also, ich kann die besser einschätzen. Auch darin steckt ja dasselbe Phänomen in der Kommunikation und trägt auch nachweislich ja zur Deeskalation bei, beziehungsweise zur Eskalation, wenn man es umgekehrt macht. Das heißt also natürlich, in dem Moment passiert das, was man nun auch wieder oft gesehen hat. Dann versuchen einige Auserwählte der Polizei zu erklären, was jetzt hier das Handlungsmotiv ist, nämlich auf der Sachebene. Ja, weil man dann also auf der Beziehungsebene es im Prinzip dann nicht so gut kann. Die Situation ist vielleicht auch nicht so gut ermöglicht. Der Korrektheit halber ist es auch nicht so einfach in so einer Situation. Letztendlich aber mit dem Ergebnis, dass auf der Sachebene sich keine Einigkeit finden lässt. Und das liegt auch nicht daran, dass man vielleicht nicht recht hat. Das ist also mir schon klar, dass also in solchen Situationen oftmals auch natürlich der Demonstrant recht hat. Aber das ist überhaupt nicht die Aufgabe des Polizeibeamten, das zu überprüfen. Das kann er auch überhaupt nicht überprüfen. Selbst wenn er sich also da auch tatsächlich subjektiv eine Meinung bilden würde. Das Einzige, was er tun kann in diesem Moment, ist auf der Beziehungsebene feststellen, okay, es ist keine Gefahr. Und das ist Im Prinzip, klar, er kann trotzdem feststellen, das ist eine verbotene Demo oder was weiß ich, das kann er alles feststellen, aber er kann erstmal, das ist das Ermessen sozusagen, feststellen, es ist keine Gefahr. Und sowohl die Maskierung von allen Fraktionen als auch natürlich die aufgeheizte Versuch über die Sachebene, die Beziehungsebene zu ersetzen, führen eben gerade zum Gegenteil. Das ist immer auch die Situation, die man auch aus dem privaten Leben kennt. Wenn ich jetzt also irgendeinen Affekt habe, welchen nun auch immer, und versuche, den hinter irgendeiner Sachebene zu tarnen, dann gelingt es nicht, den Affekt abzubauen. Nie. Das funktioniert nicht. Das haben wir alle tausendmal erlebt. Wenn ich mich jetzt also aufrege und das versachliche, dann werde ich mich deswegen nicht weniger aufregen. Und das ist etwas, was selbstverständlich den Eindruck, ist der gefährlich oder nicht, vom Tisch fegt. Ne?
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, was wir dann in solchen Situationen vermehrt erleben, das ist zumindest mein subjektives Wahrnehmen, wenn ich solche Dinge lese, dass vermeintlich ungefährliche Situationen, ich habe ein anderes Beispiel im Kopf, jemand kocht mit einem Freund zu Hause und irgendjemand hat mitbekommen, dass das eine Versammlung sein soll, dass da eine Party gefeiert wird, die Polizei kommt, findet zwar aber nur zwei Personen, die versuchen über die Sachebene im Rahmen dieser Möglichkeiten mit Vermummung, wo dann auf einmal mehrere Menschen in der Wohnung stehen, dieses Thema zu klären und es ist trotzdem angeheizter, als es eigentlich sein müsste.
Ja, klar. Deswegen, ich meine, das ist auch, also Eskalationen dieser Art gab es natürlich auch in Zeiten vor Corona und vor irgendwelchen Maskierungen. Und das liegt natürlich auch an der Professionalisierung der Rolle. Das liegt natürlich an der Uniformierung, die für sich selbst ja schon eine Maskierung darstellt. Ja, das heißt also überhaupt auch solche Abstandsgebote gab es da auch schon immer, wenn es zum Beispiel um den also im Dienst stehenden Polizeibeamten geht. Da ist nichts mit, ich komme mal auf 20 Zentimeter in Kuschelnähe. Das gab es schon immer und das ist logischerweise ein Einbruch in der Beziehungsebene. Nur eben in dem Fall teilweise gewünscht und das nimmt man in Kauf, dass das eine Eskalationsstufe mit sich bringt. Deswegen natürlich auch da Fingerspitzengefühl und Erfahrung und dergleichen eben wichtig sind. Es hilft halt nichts jetzt, wenn da, weiß ich nicht, zum Beispiel Familienstreitigkeiten sind, aufgeheizt, affektiert, keine Ahnung, der eine ist untreu, der andere, was auch immer, da jetzt dann halt, also weiß ich nicht, also Kollegen von der Bereitschaftspolizei hinzuzuziehen, die Anwendungserfahrung sozusagen mit dem Alltagsbürger einfach in der Bereitschaftspolizeikaserne selten machen, nicht nie natürlich, aber selten halt. Das ist dann also viel sinnvoller, da auch einen Kollegen dabei zu haben, der die Erfahrung hat, um einfach auch mal zu prüfen, okay, kann man hier auf Beziehungsebene doch irgendwo noch mal was machen. Das ist natürlich auch in der Realität was auch klar jetzt in den ganzen Diskussionen dann selten dargestellt wird. Das können ja auch viele. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Ja. Also wenn das so wäre, dass die Polizei das nicht könnte, wow, dann wäre hier also jeden Tag irgendwo so schwere Eskalationen, selbstverständlich. In der absoluten Masse können die das ja auch. Und das ist aber eben ein Problem. Ich meine, ich will das ja auch gar nicht in Schutz nehmen, weil es gibt eben auch einige, die es nicht können. Und es gibt auch viele Momente, in denen es nötig gewesen wäre und tragischerweise nicht passiert. Und dann muss man sich eben überlegen, sitzt man da im richtigen Beruf oder sind die Voraussetzungen die richtigen? Haben wir da das richtige Verständnis für diese Art von Beruf und so weiter? Das sind alles sinnvolle Diskussionen. Aber es ist natürlich da jetzt dann auch eine Einseitigkeit, weil man sich jetzt ja auch wieder im Prinzip, wenn man die Beziehungsebene schützen will, ja auch nur darauf stützt, dass das generell ein Problem ist. Das heißt also, dieser Grundzustand eigentlich, der ist ja teilweise auch schon immer da gewesen. Aber man muss eben auch in individuellen Situationen und natürlich als Gesellschaft sich darüber Gedanken machen und darüber diskutieren, ob das eben Sinn macht und warum es vielleicht auch in manchen Situationen einfach kategorisch keinen Sinn macht, das noch weiter zur Eskalation zu bringen. Und das ist natürlich, wenn jetzt also man kann sich ja sehr einfach zusammenrechnen, wenn also es das Bedürfnis entstanden ist, zu demonstrieren. Ich meine, mal ganz, also Hand aufs Herz, wie viele der Zuschauer waren in ihrem Leben auf Demonstrationen und wie viele Menschen dieser gesamten Bevölkerung in Deutschland waren auf Demonstrationen? Es ist bei der Gesamtbevölkerung vermutlich der allerkleinste Teil. Nicht, weil sie nicht grundsätzlich die Bereitschaft haben, sondern weil sie niemals so sehr affektiert wurden, dass sie sagen, jetzt muss ich aber ausflippen. Jetzt habe ich aber wirklich die Schnauze voll. Und das bedeutet, das sehen wir bei Gewerkschaftsgeschichten und so weiter, weil dann, weiß ich nicht, hat man da 30 Jahre Berufserfahrung und wird da irgendwie abgespeist und so und dann irgendwann kommt der Punkt, wo es reicht. Das heißt, die Voraussetzung, überhaupt ein Interesse an Demonstrationen zu haben, ist im klassischen Fall, dass man also sehr, 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 sehr affektiert ist, bis hin zu wirklich, also extrem, vielleicht sogar radikalisiert oder kurz davor. Und dann ist das nicht so weiter verwunderlich. Das ist auch eine völlig sinnbefreite Erklärung zu sagen, oh, guck mal, da sind Leute, die sind aufgeregt. Ja, der Wahnsinn. Was sollen die sonst machen? Sollen die da im Schlafmantel hingehen? Das ist eine Grundvoraussetzung, dass man überhaupt sein Recht auf Demonstrationsfreiheit ausüben will. Und jetzt muss man sich klar machen, ein Verbot beispielsweise eskaliert massiv, selbstverständlich, logischerweise, weil es ist ja nicht halt eine Freitagmorgenbeschäftigung, sondern es geht da um etwas. Und dann natürlich, ein maskiertes Umfeld, so sehr, dass ich sogar vielleicht teilweise bei meinen Mitdemonstranten nicht mal genau sehen kann, was deren Motiv ist oder ob ich die sympathisch finde oder nicht, führt natürlich auch im Zweifel zu einer Angespanntheit. Und dann kommt natürlich noch eine Polizei, die da zwischen Mensch und, sage ich mal, Rolle auch natürlich in eine komplizierte Situation kommt, eben mit dem Gemenge, dass sie das so und so gelernt haben. Und dann braucht mich gar nichts wundern. Ich meine, in Deutschland ist das alles noch. Also, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Wenn ich mir jetzt dann also angucke, was da teilweise in Frankreich abgegangen ist oder auch in den Niederlanden, das wundert mich nicht. Und das braucht man weder den Demonstranten noch den Polizisten vorwerfen. Das ist also strategisch vollkommen unsinnig, jetzt also einfach diese beiden Gruppen auf die Art und Weise zusammenzuführen, weil es auch überhaupt keine Not dafür gibt. Aber gut, das ist eben dann, das geht jetzt zum nächsten Punkt. Also, ab welchem Punkt eigentlich ist es überhaupt sinnvoll, die Kommunikation auf irgendeiner Ebene zu beschneiden. Denn es gibt zweifellos Punkte, wo das Sinn macht. Aber ob das jetzt einer ist, wage ich doch sehr stark zu bezweifeln.
Gut, kann das dann auch sein, dass dieser Aspekt dann auch dazu führt, dass teilweise, um gerade noch dieses Demonstrationsbeispiel zu nehmen, und dann würde ich gerne den Schwenk machen auf Themen ohne jetzt, wo es jetzt nur irgendwie Polizei gegen
Ja, klar.
Demonstranten geht, sondern ein bisschen allgemeiner. Aber das habe ich gerade noch im Kopf, weil ja oftmals ja auch darüber berichtet wird oder der Anschein nach außen erweckt wird, dass eine gewisse Radikalisierung auf solchen Veranstaltungen zu sehen ist, was Menschen, die dort vor Ort sind und darüber berichten. Gut, man kann es immer nur wissen, wenn man selber dabei ist, die das anders wahrnehmen. Das heißt, kann da sein, ich möchte bei dem Aspekt der Maskierung bleiben, weil letztlich, wie es tatsächlich ist, wissen wir beide nicht. Dazu müssten wir ja jede Veranstaltung im Einzelnen anschauen, dabei gewesen sein. Aber mal ganz generell kann das sein, dass das auch dazu führt, dass es deutlich, wie soll ich sagen, dramatischer wahrgenommen wird, als es tatsächlich ist, weil eben beide Seiten vermummt sind und dadurch ein Großteil an Informationen und damit an Wahrnehmung nicht vorhanden ist.
Ja, also ich denke, also klar, wir können uns jetzt nicht über die Prämisse unterhalten. Ich weiß nicht, weil ich natürlich also bei den allerwenigsten Gelegenheiten tatsächlich persönlich zugegen bin, kann ich überhaupt nicht beurteilen, ist das jetzt da so eine Stimmung gewesen oder ist es keine diese Stimmung gewesen, weil ich auch gar nicht weiß, wie viele Leute sind dann tatsächlich vermummt und wie viele nicht. Das ist ja also auch schwer dann zu zählen. Aber wenn wir uns jetzt einfach nur das auch mal hypothetisch vorstellen, dass also tatsächlich alle Fraktionsangehörigen dann sich da also dann entweder mit medizinischen oder auch Stromhauben oder Vergleichbaren tatsächlich maskieren, dann ist der Gesamteindruck, dass es eine radikalisierte Stimmung ist, im Prinzip unvermeidbar. Das heißt also, ich würde schon sagen, es gibt auf jeden Fall diesen multiplikatorischen Effekt, dass die Art der Kommunikationseinschränkung und die Art sozusagen jetzt gerade diese Frage, nämlich also durch das Körperabstandsverhalten und eben durch die Mimik zu überprüfen, ist der jetzt also friedlich gesonnen oder ist der also feindlich oder gefährlich sogar, diese Information geht im Wesentlichen unter, doch besonders in der Masse, mit dem Ergebnis, dass man ja fast kein anderes Ergebnis daraus rechnen kann. Dass es jetzt vielleicht auch dann also mediale Darstellungen gibt, die sich besser verkaufen, wenn man sie so oder so macht, das ist vielleicht auch noch ein anderes Thema. Und dass dann aber auch natürlich noch ein intrapsychologischer Effekt besteht zwischen den Individuen, nämlich in den wenigsten Fällen gehe ich jetzt dahin und bin also massiv überrascht von der Atmosphäre. Das heißt also, dass jetzt Polizeibeamte, die jetzt zu irgendwelchen Demonstrationen gerufen werden, in sich erstmal auch davon ausgehen, ja gut, es könnte zur Eskalation kommen, ist nicht so verwunderlich. Und dass die Leute, die dorthin gehen, um also irgendwas zum Ausdruck bringen zu wollen, ihre Stimmung als jetzt nicht unheimlich gefährlich verstehen, ist auch logisch. Ne? Das heißt also, im Wesentlichen ist auch der, dass das unterschiedlich wahrgenommen wird von beiden Fraktionen sozusagen. Das ist ein Effekt, der auch immer schon so war. Und jetzt also auch, das sehen wir ja dann auch in Frankreich und Großbritannien und wo es sonst noch oder auch in den USA. Diese Divergenz, diesen Unterschied in der Selbstwahrnehmung, der besteht ja sowieso. Das ist sowieso klar. Und wenn jetzt natürlich noch hinzukommt, dass man sich gegenseitig auch nicht so richtig von der Linse abgucken kann, ja, dann ja, ist es natürlich einfach nur ein Steigerungspotenzial. Ich würde jetzt einfach mal sagen, je extremer dann auch die Vermummungen tatsächlich sind, desto extremer wird der Effekt. Ich meine, das kennen wir jetzt aus Bildern zumindest von also diesen Demonstrationen oder naja, eigentlich sind das ja vielleicht noch gar keine Demonstrationen mehr, dann also also komplett vermummten Demonstranten, die jetzt da also dann wirklich tatsächlich das aus Identitätsverschleierungsgründen tun. Ja. Und da dann also, was weiß ich, plündern und anschatzen oder was auch immer man da so teilweise darstellt. Das ist bestimmt auch nicht so, dass da jeder Einzelne dann da also wirklich immer ans Maximum geht. Das kann ich mir auch wirklich nicht vorstellen. Das ist auch absurd. Aber natürlich wirkt dieser Effekt, dass man gar nichts über die Person weiß, dass man also sich dann immer gleich den personifizierten Satan darunter vorstellt sozusagen. Der wirkt natürlich auf die Gesamtbewertung in beiden Fällen. Und das ist natürlich auch in vielen Fällen ein Diskussionspunkt dann wiederum auch gegenüber dann der Behörden und so weiter. Aber klar, ich denke, das ist etwas, was man jetzt nicht für sich genommen auflösen kann. Das macht keinen Sinn, weil es gibt einfach Momente, gibt es vielleicht auch die Not und da gibt es vielleicht auch also im Rahmen der Komplexität einfach nur diesen einen Weg, das mag schon sein. Aber jetzt gesamtgesellschaftlich und noch in Bezug zu Grundrechten ist das nun wirklich nicht die Situation. Das ist also was, also nicht jetzt was sehr, sehr, sehr Spezielles, wo man sagen könnte, ja gut, das ist jetzt also, weiß ich nicht, vielleicht auch hier eine Geiselnahme oder so. Da muss man halt, nein, ist es nicht. Das ist keine spezielle Situation. Das ist eine höchst allgemeine Situation. Noch allgemeiner wird es nicht. Und natürlich jetzt aufgehängt an diesem Thema der Pandemie, das ist schon richtig, aber ich glaube, auch viele Leute diskutieren eigentlich überhaupt nicht mehr über die Pandemie. Ich habe also jetzt selten in den letzten Monaten noch Diskussionen geführt oder gehört, wo es also darum geht, jetzt also noch zu klären, nehmen wir Corona ernst oder nicht. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile trivial, sondern es geht, so wie ich es erlebe in meinem Umfeld und im beruflichen Umfeld, eigentlich nur noch darum, ist das angemessen. Und das heißt, wir sind in einer außerordentlich allgemeinen Situation und in allgemeinen Situationen macht also das Primärfunktionsverbot, sage ich jetzt mal, also durch Masken und Abstände und am besten setz dich nach Hause und wart einfach, bis du geimpft wirst. Das funktioniert nicht. So funktioniert Gesellschaft nicht und hat auch nie funktioniert. Das heißt, also da bin ich auch erstaunt, ehrlich gesagt, dass das so lange überhaupt halt gut gehen kann. Also es scheint in manchen Ländern eher zur Explosion zu neigen und in manchen eher zur Implosion. Ich habe den Eindruck, in Deutschland ist es eher die Implosion und Depression, Verzweiflung und dergleichen halt.
Abschließende Frage zu diesem Themenkomplex und dann würde ich das ganz gerne hier abrunden und einen Break machen. Wir hatten ja vorher vereinbart, dass wir die Interviewlänge ein bisschen auf eine gut konsumfähige Länge beschränken. Ich habe noch einen Themenkomplex oder was mir jetzt da noch in den Sinn kommt mit dem Thema Rollenverhalten. Es gibt ja auch so Experimente, wenn Menschen in bestimmten Rollen agieren, dass sie dann in dieser Rolle auch sehr aufgehen. Da entsteht bei mir im Kopf gerade die Frage, inwiefern jetzt diese Rollen, in die die Menschen gehen, also wenn man bei den Demonstrationen bleibt, sprich die Demonstrierenden, die ja, wie Sie gerade ausgeführt haben, ja über ein, ja, also ein Grundrecht, es geht ja hier um ein Grundrecht der Meinungsfreiheit und andere Grundrechte, die hier berührt sind. Also Menschen, die vielleicht gar nicht so oft jetzt auf Demonstrationen gehen, mal abgesehen von denen, die auf jede Demonstration rennen, das weiß man ja immer nicht. Da müsste man jetzt jeden Einzelnen zählen. Aber mal ganz grundsätzlich, es geht hier um sehr generelle Themen, aber Menschen sind hier vermummt oder auch nicht, je nachdem. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, in dem Fall Polizisten, die diese Demonstrationen, diese Versammlungen steuern, kontrollieren, regeln mit den entsprechenden Gesetzen, die jetzt noch mehr vermummt sind als normal. Inwiefern hat dieses Rollenverhalten auf beiden Seiten, also wo Menschen sehr in ihrer Rolle aufgehen, jetzt einen zusätzlichen, ich nenne es mal aufstachelnden Effekt auf die wahrgenommene Situation?
Ja, also ich denke, das kann ich am besten also so beantworten, wie ich es auch versucht habe, in dem Buch zu beantworten. Es gibt also dieses, das Rollenprinzip ist eben sehr stark gekoppelt an das Spielprinzip. Das ist das, was wir also mehr oder weniger als Sozialisation überhaupt erstmal auch bezeichnen. Im Wesentlichen erlernen wir all diese Spielregeln der Gesellschaft da über Rollenspiel als Kinder. Das ist natürlich erstmal relativ konkret und wird natürlich im Laufe des Lebens viel abstrakter, dass man also auch Rollen zugewiesen kriegt, also Schüler oder Schülerinnen, und da musst du dich also entsprechend verhalten. Und wenn man abweicht, gibt es halt auf den Dötz. Das ist das Konzept. Ne? Das heißt also, es gibt prinzipiell immer das Konzept, wer cheatet, wer mogelt, der kriegt einfach auf den Deckel. Wobei natürlich jetzt also in irgendeiner objektiven, universal- oder kosmischen Perspektive ist das keine Regel. Ja? Also, dass ich jetzt sozusagen bei Mensch ärgere dich nicht halt nicht, weiß ich nicht, 8 Felder gleichzeitig gehen kann, weil der Würfel halt nur 6 Augen hat. Ja, das ist also eine Regel, der wir uns jetzt also im Prinzip fügen. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach, dass die Konsequenz, wenn jemand mogelt, zum Beispiel der Spielausschluss ist, das ist auch eine Regel von uns. Das ist also jetzt nichts, was man irgendwie jetzt im Universum feststellen könnte oder geschweige denn in der Natur. Wenn irgendwas nicht nach der Regel spielt, dass es dann also nicht mehr mitspielen darf. Aber das ist ein Grundprinzip von Sozialisation. Übrigens unabhängig davon, was die Regeln sind. Diese Regel haben fast alle Regelsysteme. Wenn ich nicht mitmache, fliege ich raus. Und jetzt ist natürlich in dem Zusammenhang, in dem Leute jetzt also gegeneinander da auftreten, sage ich mal, ein ganz wesentlicher Teil der Idee dieses Auftritts natürlich, dass man meint, man habe Recht mit seiner Interpretation der Regeln. Das heißt also, es gibt halt diese Fraktion, die im Prinzip halt sagt, ja, also jetzt sehr vereinfacht natürlich, um Gottes Willen, das ist nicht so anspruchsvoll, wie es natürlich in der Realität ist, aber sehr vereinfacht gibt es die Fraktion, die sagt, na Moment mal, meine Grundrechte in ihrer Gesamtheit sind also existenziell wichtiger als, und das ist das, was die Gegenseite sagt, das Recht auf Leben, also und die Unversehrtheit, denn das ist isoliert betrachtet nur eins, und da würde ich jetzt sozusagen dann als Demonstrant sagen, ja gut, ich nehme das zur Kenntnis, es ist gefährlich, ich passe selber auf, ich bin selber groß, dankeschön. Das ist die Haltung aus der Seite. Und die andere sagt halt, nee, Moment, es ist also ein Grundrecht. Der Staat muss aufpassen, dass die Unversehrtheit hergestellt wird. Da muss aufpassen, dass die also ermöglicht ist. Ich muss mich also in dem Land bewegen können, und ohne dass mir das geschieht sozusagen. Und beide fühlen sich dann, also jetzt sage ich mal sehr konkretisiert, in diesem Regelprinzip eben so bestätigt, auch durch die entsprechenden Quellen. Es gibt für beide Seiten, ach, ich habe keine Ahnung, Tausende von Experten, Tausende von Leuten, die sich da irgendwo dann auch in den Medien darüber dann ausführen. Und man kann sich's rauspicken, ist gar kein Problem. Also ich kann 500 Leute finden, die jetzt also rechtsphilosophisch oder sonst wie erklären, warum der Staat das machen muss. Und ich kann mindestens auch 500 Leute finden, die sagen, ja, das ist völliger Unsinn, in der Rechtsabwägung geht das nicht. Mit dem Ergebnis, dass jeder sich eben im Recht fühlt und die andere Seite als die Seite des Moglers und des Cheaters versteht, mit dem Ergebnis, dass man sie rauskicken will aus dem Spiel, weil das ist eine Regel, der wir prinzipiell alle folgen, im Wesentlichen. Ne? Außer halt tatsächlichen, also aus der Rechtsperspektive, Subsystemen vielleicht dann wieder wie der Mafia und so weiter. Aber auch in denen herrscht trotzdem dieselbe Regel, nur halt in einer Enklave. Also man sollte sich hüten, ein Mogler in solchen Instituten zu werden, weil da wird das wird anders behandelt halt. Deswegen will ich sagen, also diese Grundidee, dass man, wenn man abweicht, rausfliegt, die ist einem sehr, sehr, sehr wichtig, weil man hat in seinem Leben, jeder hat in seinem Leben, die sehr auch frustrierende Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man dann also rausgeschmissen wird und wie es ist, wenn man Leute hat, die mogeln und wie es ist, wenn die erfolgreich sind und wie es ist, wenn die einen abhängen. Und wie es ist, wenn man dann Unrecht erfährt. Ja? Und das ist etwas, gegen das, also hier sich jedes mehr oder weniger standardmäßige Rechtsempfinden einfach wehrt und einfach sagt, das halte ich aber nicht aus. Da ist ein Mogler und der kommt einfach weiter. Und das ist unfair und das will ich nicht. Und dann fange ich an, dagegen zu eskalieren. Ja? Natürlich jetzt im kindlichen Modus, indem ich halt Lärm mache, indem ich darauf aufmerksam mache. Und das ist nichts besonders Kreatives, das ist nichts besonders Politisches, ehrlich gesagt, sondern das ist also ein absolutes Grundprinzip unserer Sozialisation, was als mehr oder weniger allererstes und auch teilweise als stärkstes Prinzip vermittelt wird, sodass man sich schon bewusst machen muss, die Eskalation, die darin steckt, ist, obwohl man es jetzt halt versucht, inhaltlich zu lösen, weil man ja kaum noch eine Wahl hat, so dermaßen emotional, dass es eigentlich nur lösbar ist, indem man sich wirklich einfach, sage ich mal, hinsetzt und es also wirklich ohne irgendeinen Sachkontext ausdiskutiert. Denn der Sachkontext liegt ja vor. Wir haben 1 Million Leute auf der Welt, die, weiß ich nicht, 80.000 verschiedene Perspektiven zu dem Ganzen dann liefern. Und das scheint ja nicht zu einer Auflösung zu führen. Man muss halt auch mal akzeptieren, wenn da irgendwo ein Ende ist. Das Ende liegt meinetwegen jetzt nicht in der Wissenschaft selbst, sondern meinetwegen eben in der Logistik, es zu kommunizieren, ist mir egal. Weil es ist halt im Prinzip, wenn du halt, weiß ich nicht, also 80.000 Fahrer hast, die alle aber was anderes glauben. Was soll man jetzt machen? Das funktioniert halt nicht. Das heißt also, man muss es letztendlich lokal lösen, man muss es auf Beziehungsebene lösen und wir müssen endlich aufhören, das ist meine absolute Überzeugung, diese also kollektiv arrogante, also anthropozentristische, also der Mensch ist so dermaßen Premium und Elite. Wir müssen diese Ansicht mal fallen lassen. Wir müssen auch die Ansicht fallen lassen, dass die Wissenschaft uns also alles erklären kann. Die Wissenschaft ist sicherlich verhältnismäßig schon also unheimlich weit. Aber man muss immer wieder in Erinnerung führen, wir wissen gar nichts. Wir wissen im Prinzip nichts. Das ist ein absoluter, eine Messerschneide in einem kilometerlangen Brotlaib, was wir tatsächlich schon wissen. Und der Rest des Brotlaibs sind offene Fragen oder teilweise Fragen, an die wir noch nicht mal geraten sind. Und also auch in der Virologie, der Großteil all dessen, über das wir sprechen, das sind nur Modelle. Genauso wie auch das Modell eines Atoms, das ist halt, ein Atom ist nicht ein kleines Kügelchen mit Kreisbahnen drumherum. Soweit sind wir schon, aber das ist halt ein Modell, um sich's vorstellen zu können. Und das ist in dem Sinne auch nicht Wissenschaft. Man muss sich schon bewusst machen, dieses darauf ausruhen auf der Sachebene, dass also irgendjemand mir jetzt also irgendwelche, also als gottähnlichen Weisheiten liefern kann, das ist einfach nicht wahr. Und dann fühlt man sich vielleicht auch sehr allein und in dieser chaotischen Welt ohne Führung. Und das ist etwas, was den Menschen schwerfällt. Das kann ich auch akzeptieren. Aber der Versuch, es sachlich zu diskutieren, ist meines Erachtens absolut gescheitert. Aber sowas von. Und zwar auf globaler Ebene. Die Politik hat massiv versagt. Die Wissenschaft hat massiv versagt. Und ich möchte an dem Punkt auch, ich meine, das wird also würde mich freuen, je mehr Leute es sehen und hören, desto eher freut es mich. Ich rufe aktiv und explizit dazu auf, dass jeder Psychologe, jeder psychologische Wissenschaftler, jeder wissenschaftliche Mitarbeiter sich ganz spezifisch mit den Hypothesen unseres Buches beschäftigt. Das ist jetzt natürlich mein Aufruf, klar, so ganz konkret damit und ganz konkret wissenschaftlich sauber diese Hypothesen bearbeitet und eine Gegenhypothese, eine Antithese aufstellt und so weiter, sodass wir das vernünftig diskutieren können. Wenn wenigstens der Wissenschaftsbetrieb zurückführen und zurückfinden würde, zu dem, wofür er eigentlich da ist, nämlich um genau dieses Unwissen aufzugreifen und das Unwissen wenigstens dann auszubalancieren, dann hätte man noch irgendeine Chance. Aber so wie das jetzt im Moment läuft, dass man dann einfach sagt, nö, der ist doof, mit dem rede ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne das Beispiel nicht mehr, aber irgendeiner sagte, mit dem will ich nicht diskutieren, keine Ahnung. Lauterbach hat, glaube ich, irgendwie mit Bakti will ich nicht diskutieren, was weiß ich, irgendwie sowas. Und das ist absolut null Punkte. Politisch, human und wissenschaftlich null Punkte. Ich weiß es jetzt nicht ganz sicher, ob die beiden das waren, keine Ahnung, das sei jetzt mal dahingestellt, wenn ich da jemandem Unrecht tue, tut es mir leid, aber muss ich das in meine Hausaufgabe da in dem Fall machen, aber es ist ein absolutes Null-Punkte-Beispiel, wo man sagen muss, dann vergiss es mit der Sachebene und klär es auf der Beziehungsebene. Ansonsten ist es wertlos. Na gut, jetzt bin ich ganz schön ausgeschliffen.
Vielen Dank, Herr Tschichol. Also meine Zusammenfassung wäre an dieser Stelle sowieso gewesen, wir dürfen von der Inhaltsebene zurück auf die Beziehungsebene finden und neben dem wissenschaftlichen Appell, dass jeder in seiner Disziplin bleibt und da eben entsprechend auf sein Wissen zurückgreift und die Thesen überprüft, wo ja ihr Appell an die Sachebene ist, wäre auf der anderen Seite der Appell letztlich wieder auf die Beziehungsebene sich zu besinnen, um wieder eine gewisse Menschlichkeit zu etablieren.
Absolut, ja. Also diese Spaltung, das ist vielleicht so mein Gedanke, der daran steckt, diese Spaltung, die unter der wir ja massiv leiden, die ist, und das muss sich auch die Gegenfraktion klar machen, die wird nicht besser dadurch, dass ich da sitze und denselben Mechanismus fahre. Denn es ist, ich kann das verstehen, wenn man dann eben den Eindruck hat, dass man im Recht ist. Ja, ich habe ja da auch so meine Position. Aber wenn das der Mechanismus ist, mit dem ich dagegen arbeite, dann ist es derselbe. Und mit dem Ergebnis, dass dasselbe passiert. Ich darf da Einstein zitieren, verrückt ist nur der, der immer wieder dasselbe versucht und mit anderen Ergebnissen rechnet. Deswegen, man muss einfach schon akzeptieren, wenn es nicht klappt und die Spaltung immer größer wird und das Problem und die Angst, die Depression und die Krise, dann ist vielleicht die Methode falsch. Vielleicht sollte ich einfach akzeptieren, dass auch ich als der, der versucht, etwas also zu schützen, auch der, der versucht, etwas zu erhalten und also jetzt also einen Eingriff also nicht zulassen will, der sich einer anderen Methode bedienen muss, einer besseren Methode bedienen muss, als die, die sozusagen als die Störer wahrgenommen werden. Das heißt also, ich kann schlichtweg jemanden, der bei Mensch ärgere, dich nicht cheatet und mogelt, nicht, sagen wir mal, bearbeiten, indem ich es auch mache. Ich meine, das kann ich versuchen, aber das Ergebnis ist, dass das auf jeden Fall ein Spiel ist, was zu Spaltung führt, ganz einfach formulieren. Gucken Sie bei alle gerne zu Hause bei Ihren Kindern zu, wenn beide anfangen zu mogeln, wie das endet.
Herr Zücherl, absolut. Ich bin bei Ihnen. Ich bedanke mich für diesen, für die Ausführungen und ich glaube, wir haben da jetzt einfach ja auch eine schöne Runde gemacht, was jetzt diesen Teilaspekt betrifft. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Bereiche. Ich möchte es an der Stelle erstmal soweit schließen. Finde das eine sehr schöne Abrundung und ja, mit dem Appell eben, wie wir es gerade zusammengefasst haben, die Wissenschaftler, dass sie sich auf die Inhaltsebene ja, zurückbesinnen und aus ihrer Expertise, aus ihrem Fachwissen heraus nochmal die Thesen überprüfen und an der Appell an die Menschlichkeit, doch auch wieder aufeinander zuzugehen und sich da an gewisse Werte auch zurückzuerinnern. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und da draußen den Zuschauern fürs Zuschauen. Herzlichen Dank.
Danke auch.